Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 73. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In der Folge sind die Themen digitale Briefe in der Grundversorgung der Post, Plattformregulierung und der Ständerat will Verbot für anonyme Kommentare. Wir nehmen am Freitag, 16. Januar 2026 auf. Ich bin Jörg.
Mein Name ist Rahel.
Und ich bin Kire. Und wir springen damit gleich zum ersten Hauptthema, zum Thema digitale Briefe in der Grundversorgung der Post. Und hier geht es darum, dass der Bundesrat 19. Dezember 2025 die Postverordnung angepasst hat. Die Post soll in der Grundversorgung gemäß Bundesrat flexibler werden und hat dabei ein paar Dinge beschlossen. Künftig gilt für Briefe und Pakete, dass nur noch mindestens 90% fristgerecht zugestellt werden müssen. Heute ist die Zielvorgabe 97% bei Briefen und 95% bei Paketen. Neu soll es hier also deutlich laxer zu und her gehen dürfen. Die Zustellung bleibt grundsätzlich in alle ganzjährig bewohnten Häuser Pflicht und neu kommt dann zusätzlich ein digitaler Brief hinzu. Das heißt, man kann Post auch elektronisch senden und oder empfangen. Wer das nicht will, bekommt weiterhin physische Post. Start der Änderung, also Inkrafttretung dieser neuen Postverordnung, ist der 1. April 2026.
Alles nur ein Aprilscherz, dieser digitale Brief.
Nein, ist kein Aprilscherz. Das ist Ernst des Bundesrates. Und zwar, genau, ist die große Änderung ist dieser digitale Brief. Das heißt, wenn die Post ab April 2026 dieser digitale Brief als Teil der Grundversorgung anbieten muss, dann klingt das natürlich zuerst mal nach modern und digital. Das heißt, Briefe kommen dann entweder physisch an oder aber, wenn ich das gewählt habe, in der Post-App. Und der Bund betont, dass dies freiwillig sein will und der Briefkasten nicht verschwinden würde. Aber spätestens beim Thema Datenschutz und Briefgeheimnis wird es dann natürlich schnell spannend. Denn ein zentraler Baustein dieses digitalen Briefes ist ein sogenannter Scanning Service. Das heißt, Briefe werden umgeleitet, dann automatisch geöffnet und gescannt. Oder andersrum, beim Versenden digital angeliefert und dann ausgedruckt und verpackt und physisch versandt. Und die Post sagt dazu großmundig, dass das Briefgeheimnis jederzeit gewahrt bleibe. Aber Briefgeheimnis bedeutet natürlich eben, dass eben niemand meinen Brief öffnet, auch nicht automatisiert, auch nicht kurz, auch nicht Anführungsschlusszeichen vertrauenswürdig. Und die Frage ist dann und nun vielmehr, was passiert da genau? Was wird wo gespeichert? Wie lange wird das gespeichert? Wer hat die Kontrolle und Zugang? Haben Strafverfolgungsbehörden Zugang zu den Briefen, zu den Inhalten? Hat der Geheimdienst allenfalls Zugang? Und dann noch die ganze Frage mit der Freiwilligkeit, die spielt dann hier auch wieder rein, dass tatsächlich formal so ist, dass ich mich dafür entscheiden kann oder auch nicht diesen Dienst zu verwenden. Das heißt, niemand kann mich zwingen, digital zu senden oder zu empfangen. Aber praktisch sind natürlich an dieser Kommunikation immer zwei Stellen beteiligt. Das ist also asymmetrisch. Wenn mein Gegenüber den Scanning-Service nutzt, kann es sein, dass mein Papierbrief am Ende trotzdem durch einen Öffnungs- und einen Scan-Prozess läuft, obwohl ich persönlich gar keinen digitalen Dienst respektive eine Bearbeitung bei der Post haben wollte. Jetzt zum Vergleich noch gegenüber der E-Mail. Die Post betont, dass der Unterschied bei der eindeutigen Identifizierung liegen würde. Also das heißt, dass man sich etwa durch eine Swiss-ID, vielleicht auch durch eine EID identifiziert und dass die digitale Zustellung der Briefe verschlüsselt in der App bereitgestellt wird. Aber was wir tatsächlich nicht haben, wenn wir jetzt die Sicherheit anschauen, dass wir eben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben Oder aber wir können natürlich heute schon eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen. Es gibt entsprechende Verschlüsselungstechnologien für E-Mails zum Beispiel, sei dies OpenPGP oder auch S-MIME, ohne dass eine zentrale Stelle der Post involviert ist und da entsprechend für die Verschlüsselung sorgt, die dann eben auch nicht Ende zu Ende ist. Ja, das heißt, so ein digitaler Brief ist jetzt nicht wirklich wie, dass die Post sagt, E-Mail aber sicher, sondern es tönt eher nach einer staatlich verankerten Zustellplattform mit einer Identitätsbindung, eben zum Beispiel an eine Swiss ID oder eine EID. Und dann kommt da noch eine entscheidende Frage hinzu. Was passiert mit all den Metadaten? Also das heißt, wer kommuniziert wann mit wem? Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Und auch die wird dann natürlich mit ins Spiel kommen. Das heißt, auch die Metadaten aus dem digitalen Brief werden dann automatisch Teil der Vorratsdatenspeicherung. Und das ist dann natürlich auch ein Negativaspekt dieser Digitalisierung oder diesem digitalen Brief. Dann vielleicht noch ein kleines Fazit oder wofür der digitale Brief allenfalls nützlich sein kann. Da kann ich auch etwas persönlich aus Erfahrung sprechen. Ich schaue schon seit längerer Zeit, dass ich fast keine oder möglichst keine physische Post mehr erhalte. Und vor einem Jahr war ich ja längere Zeit weg in den Ferien mit dem Fahrrad unterwegs und da habe ich versucht, den Scanning-Service tatsächlich einzurichten. Also dieser Scanning-Service, der jetzt Teil des digitalen Briefes der Post sein soll. Es hat sich aber herausgestellt, dass er mindestens für mich total unnütz ist. Und zwar liegt das Problem daran, dass die Erkennung der Adresse und damit die Umleitung an den Scanning-Service nicht gut funktioniert. Und zwar funktioniert sie dann nicht, wenn die Adresse, die hinterlegt ist, nicht wirklich 100% mit dem übereinstimmt, was auf dem Brief steht. Wenn es da also leichte Abweichungen gibt, dann findet die Erkennung nicht statt, keine Umleitung statt, keine Öffnung statt. Und dann landet der Brief halt doch wieder physisch dann im Briefkasten. Und ich habe mir dann auch tatsächlich ernsthaft und mit dem Support sowohl bei der Post wie auch bei diesem Scanning- und Umleiteservice mich auseinandergesetzt und versucht, das noch zum Laufen zu bekommen. Und da gibt es dann auch nicht viel Hilfe. Und so die Quintessenz nach viel hin und her war, dass ich mich doch mit dem Absender des Briefes oder der Briefe an diese wenden solle und dafür sorgen solle, dass die Adresse auch wirklich korrekt auf dem Brief ist. Dann würde das schon klappen. Aber so ganz Unrecht haben sie natürlich nicht. Wenn dieser Scanning-Service nicht funktioniert, die Digitalisierung nicht funktioniert, dann kann es dann tatsächlich sein. Das ist auch das, was ich ja mache. Ich nehme eigentlich immer mit dem Absender des Briefes Kontakt auf, aber dann gucke ich nicht, dass die Adresse richtig stimmt, sondern dass wir uns auf einen digitalen Kanal verständigen können. Und dann hat sich dann der ganze digitale Brief und der Scanning-Service auch erledigt. Also das heißt, alles in allem scheint es ein Versuch zu sein, das Geschäftsmodell der Post in die digitale Welt hinüber zu retten. Es dürfte aber am Ende des Tages eigentlich die Digitalisierung der kompletten Kommunikation nur weiter beschleunigen und dann auch entsprechend weiter dafür sorgen, dass die Post und ihr Geschäftsmodell eigentlich weiterhin abnehmen werden dürfte.
Also ich habe mich, als wir den Podcast ein bisschen vorbesprochen haben, mich schon gewundert, wieso können die Adressen nicht besser zuordnen, wieso muss das so 100% perfekt sein? Beim normalen Brief geht das ja auch. Und jetzt, als du das nochmal gesagt hast, war mir klar, ich meine, der Scan-Service ist zentral einmal in der Schweiz. Wenn du einen Brief, der kommt irgendwann bei mir in der lokalen Post vorbei und der Pöstler, der kennt ein bisschen seine Gemeinde, seine Straßen, und der weiß auch, dass wenn jetzt halt mal einer die falsche Hausnummer eingibt, also irgendwie 75 statt 57 schreibt, wenn der langsam seine Tour kennt, dann wird er diese Fälle automatisch adaptieren können. Oder ich sage jetzt mal Jörg Mäter, dass auch ein Jörg Mäter bei mir in den Briefkasten landet, das ist normale Servicedienstleistung. Wenn du es aber natürlich zentral in der Schweiz einmal machst, dann muss natürlich die Qualität schon viel höher sein, weil erstens mal kann der Mitarbeiter das überhaupt nicht. Es muss automatisiert, also...
Das ist kein Mitarbeiter.
Es ist automatisiert. Aber
ja,
das ist
automatisiert.
Ich sage jetzt mal, der gesunde Menschenverstand des menschlichen Pöstlerin, die Briefe verträgt, einwirft etc., der kann natürlich viel mehr Matching machen, die wir sagen, ja klar, das gehört hierhin. Und klar, ab und zu ist er, macht er auch einen Fehler. Ich habe auch schon vom Nachbarn im Briefkasten Post gehabt, aber dann gibst du sie halt selber weiter.
Also das Problem ist halt nur schon, meine Adresse ist so, dass sie eine Straße und ein Postfach drin hat. Also es ist Postfach und Straße. Und wenn die in einer umgekehrten Reihenfolge ist, also die Straße über dem Postfach oder umgekehrt, und wenn es nicht genau so ist, wie es hinterlegt ist, dann schlägt der Erkennungsmechanismus bereits fehl. Also es gibt da null Toleranz darin, wie man eben auch und tatsächlich auch weiterhin korrekt eigentlich eine Adresse auf einen Brief schreiben kann. Und die Fehlertoleranz ist da nicht so hoch, dass eben gewisse Abweichungen dann noch erkannt werden können und dann entsprechend die Umleitung funktioniert. Ich würde jetzt behaupten, wenn Vorname, Nachnamen vertauscht ist, dann wird er auch nicht mehr funktionieren. Und das ist natürlich schon, also das habe ich, jetzt nicht ausprobiert, aber ich würde mal behaupten, dass er da bereits ins Straucheln kommt.
Aber in den großen klassischen Briefverteilzentren, da werden ja auch die Adressen eigentlich sortiert maschinell und dort wird da wohl auch eine gewisse Fehlertoleranz irgendwie einprogrammiert sein.
Ja, da wird aber die, was da gelesen wird, ist die Postleitzahl. Und dann wird da die gröbere Verteilung dann gemacht und das ist okay, natürlich das deutlich ist einfacher.
Weniger halt fehleranfällig.
Ja, weder natürlich halt tatsächlich diese einzelne Adresse zu finden. Also ich sehe schon auch, dass man da man darf natürlich auch keine False Positives drin haben, weil sonst hätte ich dann natürlich bei mir Briefe gescannt, die gar nicht zu mir kommen dürften. Also das ist natürlich dann auch eine eklatante Verletzung des Briefgeheimnisses. Wenn die Post Briefe, die nicht für mich bestimmt wäre, für mich öffnen würde und mir digital zustellen würde, wäre das natürlich auch, Anführungszeichen, ein Debakel.
Ich vermute, Sie sind hyper vorsichtig. Hingegen beim menschlichen Pöstler akzeptiert man das nach dem Motto, ist ein Mensch, macht Fehler, kann mir auch mal passieren, oder? Aber eine andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, also noch zwei überlegen, der eingeschriebene Brief, wie läuft jetzt dann das? Also klar, beim eingeschriebenen Brief, da muss ich mich ja vor Ort ausweisen und da weiß die Post, der Mäder hat den Brief in den Händen gehabt. Gilt jetzt dann einfach schon auf der App geöffnet? Ist das gleichwertig mit eingeschrieben oder ist der doch noch? Oder musst du den irgendwie elektronisch bestätigen, so nach dem Motto, ja, ich habe ihn gelesen? Also, oder weißt du das gerade? Oder?
Ich weiß es jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, ob der klassisch eingeschriebene Brief dann wirklich, ich glaube nicht, dass der digitalisiert wird. Der müsste weiterhin.
Du bekommst einen Hinweis, wie auf der Post lag oder dein eingeschriebener
Brief. Ich glaube, der musst du weiterhin abholen gehen und dann unterschreiben. Anders als jetzt zum Beispiel bei einem A-Plus-Brief, bei dem ja eigentlich einfach die bestätigt wird, dass er zugestellt ist, also dass er im Briefkasten landet, da kannst du das sicherlich machen. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Das müsste man nochmals nachschauen, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, weil die Post hat ja natürlich auch Dienste, die eben auch das Äquivalent zum eingeschriebenen Brief in digital umsetzen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht dieser Scanning-Service.
Ja, ich kann mir eben noch vorstellen, dass ich auch jetzt als Absender, wenn ich jemandem einen eingeschriebenen Brief schicken muss, kann es natürlich unter Umständen mal einfacher sein, wenn ich den digital abschicken kann, weil du das da viel einfacher von unterwegs machen kannst, weil du nicht Zugang zu einem Drucker hast, und keine Ahnung, um das Formular auszudrucken, zu unterfüllen, zu unterschreiben, einzupacken, einzuwerfen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dort auch, aber du hast das recht, also es wird wahrscheinlich jedes Jahr eh weniger Nutzer haben, weil viel mehr noch auf voll digital gehen.
Genau, das hat natürlich sowieso Limitationen. Also du bekommst natürlich auch alle Post, die etwas Physisches drin hat. Also du bekommst die Krankenkassenversicherungskarte zugesandt, geht natürlich nicht über den Scanning-Service. Du bekommst die Abstimmungsunterlagen mit deinem Abstimmungsbüchlein drin, das geht natürlich auch nicht über einen Scanning-Service. Also es hat auch da natürlich dann ziemlich schnell kommt das ganze System an seine Grenzen, weil physikalische Zustellung hat auch noch Berechtigung über den reinen Inhalt jetzt eines Briefes hinaus.
Sind wir ehrlich, auch kleine Dinge, die wir irgendwo online kaufen und bestellen. Ich bin immer froh, wenn die so klein sind, dass die unter Briefpost gehen, weil auf der Versand viel, viel günstiger ist.
Du bekommst deine Socken jetzt gescannt.
Ja, und der Kleber in unserem Jahresversammlungseinladungsbrief der digitalen Gesellschaft ist natürlich gescannt, auch nichts mehr wert.
So ist das.
Aber zu dem Thema, was ich auch noch letzte Woche gehört habe, also die Nordpost, das ist die PTT oder die Post von Dänemark, die hat jetzt den letzten Briefkasten demontiert. Die haben auf Ende Dezember ihren Service in der Briefzustellung eingestellt. Das heißt, ja, es gibt die klassischen, bei ihnen waren es rote, bei uns gelbe Briefkästen so nicht mehr. Ich habe mir dann auch mal kurz recherchiert und sie haben einfach gemerkt, ja, das ist auch ein massiver Rückgang. Gewisse Leute haben vielleicht noch einmal den Briefkasten angeschaut pro Woche. Und neu, wenn man das so machen will, muss man auf private Anbieter zurückgreifen. Pakete machen sie immer noch. Also früher hat man ja viel Post erhalten, ab und zu mal ein Paket. Heute viele Pakete und ab und zu mal ein Brief. Und ich habe dann mal so die KI gefragt, ja, um was sollen sie jetzt die Ideen machen dann, wenn sie Briefe haben? So. Und einer der, also eben private Dienste in Anspruch nehmen, das elektronisch zu machen. Ja, oder eine persönliche Zustellung.
Mhm.
Spannende Zeit.
Ja, ich glaube, das ist ja interessant, weil also die Tendenz ist ja klar, dass es weniger Briefpost gibt und gleichzeitig gewinnen gewisse Sachen per Brief dann wieder an Wert. Also wir waren ja 39C3 zwischen Weihnachten und Neujahr und dort wurde ein Postkartensystem gepflegt mit persönlicher Zustellung. Also an einem Kongress, der sich rund um Netzpolitik, Digitales und dreht und jede Person hat ihren Laptop dabei, gewinnt die Postkarte eine ganz neue Qualität. Und wir werden schauen, ob die Schweizerische Post auch irgendwann aufgibt und das auf Private auslagert, aber dass es gewisse physische Zustellungen geben wird, also, wird es bleiben.
Du meinst, wie früher, als ein handgeschriebener Brief noch wertvoller war als ein mit der Maschine getippter Brief, ist es jetzt ein immerhin mit Maschine getippter, aber verschickter Brief mehr wert als ein E-Mail? So in dem Stile.
Ich glaube, das Handschrift, also Postkarten schreibst du in der Regel von Hand.
Ja,
ich glaube, das ist die Kombination aus von Handschrift und irgendein Bildvisualisierung, die hoffentlich zu irgendeinem etwas passt, zu einem Menschen oder zu einer Situation. Ich glaube, das macht einen Reiz aus.
Nehmen wir noch einen berittenen Boten, der dann die Postkarte vorträgt.
Genau, das ist schon so. Das vorgesungene Telegramm.
Ja, wir springen von den analogen Zeiten, die wir manchmal auch wieder total toll finden, zurück in den digitalen Raum und dort zu den großen Playern, die heute an ganz vielen Orten die Regeln machen, nämlich Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen. Wir haben schon im Podcast vom November über diese Vorlage zur Plattformregulierung gesprochen. Wir haben inzwischen sehr viel uns eingelesen, auch in einer ganzen Gruppe innerhalb der digitalen Gesellschaft, aber natürlich vor allem auch in Austausch mit diversen Organisationen aus der digitalen Zivilgesellschaft. Es bewegt sich gerade einiges auch über die digitale Zivilgesellschaft hinaus, in betroffenen Akteuren. Alle sind daran zu verstehen, was dieses CompPG, dieses Plattform- und Suchmaschinenregulierungsgesetz will, was wir daran gut finden und was noch verbessert werden muss. Die Frist für die Vernehmlassung, die läuft noch einen Monat, aber wir sind relativ weit und haben eigentlich hier unsere Positionen weiterentwickelt und gefestigt in den letzten 2 Monaten. Und was für uns, für die digitale Gesellschaft, aber auch im Konsens eigentlich mit den anderen digitalen zivilgesellschaftlichen Organisationen klar ist, ist, dass es dieses Gesetz braucht, dass wir ein solches Gesetz zur Regulierung von Plattformen und Suchmaschinen brauchen, dass es schon spät ist für ein solches Gesetz. Wir haben das auch schon seit Jahren gefordert. Die EU ist uns Jahre voraus, aber besser spät als nie. Aber auch die Tatsache, dass es besser werden muss, dass es halt aus unserer Sicht an vielen Orten nicht weit genug geht, dass wir uns da noch mehr wünschen. Ja, was genau steht denn da auf unserer Wunsch- oder Anforderungsliste bezüglich diesem Plattformregulierungsgesetz. Das eine ist sicher, das ist auch etwas, wo wir uns schon auf ganz vielen Orten und seit Jahren damit beschäftigen, ist das sehr übergriffige Tracking und Profiling, das natürlich auf Plattformen und Suchmaschinen natürlich sehr stark stattfindet, weil das ist das Geschäftsmodell dieser Plattformen. Und hier sind gewisse Verbesserungen vorgesehen, aber es geht uns nicht weit genug. Wir plädieren dafür auf Plattformen, dass diese personalisierte Werbung enden muss. Es heißt nicht, dass es keine Werbung mehr gibt. Man kann kontextbasierte Werbung schalten, wie wir das aus dem analogen Raum kennen. Aber dass dieses Profiling endet, dass man, also dieses Profiling dient heute hauptsächlich dazu, unsere Eigenschaften zu verkaufen an die meistbietenden Werbekunden. Und was wir dann auch, also diese Position wird vermutlich nicht mehrheitsfähig sein, ein Verbot von personalisierter Werbung. Wenn man dann überlegt, wie man allenfalls Einschränkungen vornehmen kann, steht sicher im Zentrum, dass man das Profiling auf der Basis von besonders schützenswerten Personendaten wie sexuelle und religiöse Orientierung, Gesundheitsdaten oder politische Haltungen einschränkt. Und hier scheint es uns, hat der Bundesrat leider nicht sehr viel Mut gezeigt, indem er hier die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer gestärkt hat gegenüber dem Geschäftsmodell der Plattformen. Sonst auf der individuellen Ebene hat uns gefallen, dieses sorgfältig austarierte System von Meldungen und dann auch Verfahren, die man als Nutzerin anstreben kann, und das ist ein wichtiges Mittel eben für den Rechtsstaat, dass man nicht mehr ohnmächtig ist Plattformen gegenüber, nicht mehr ihrer Willkür ausgesetzt ist. Und das ist ja zweiseitig. Also es geht einerseits darum, dass wenn man beispielsweise von Hassrede betroffen ist, sich wehren kann, aber auch wenn man von Entscheiden betroffen ist, dass eigene Inhalte blockiert werden von der Plattform oder sogar der Account gesperrt, dass man heute dem relativ machtlos gegenüber ist, auch das wird gestärkt. Und hier bietet das Gesetz recht gute Optionen. Gleichzeitig scheint es uns falsch, dass man die Meldestellen, die Meldungen, die die Plattformen entgegennehmen müssen, sind eingeschränkt auf gewisse Straftatbestände. Das scheint uns nicht gut. Und als Beispiel: heute passiert ganz viel betrügerische Werbung auf Social-Media-Plattformen. Wir haben auch eine Petition dazu gestartet, zusammen mit dem Konsumentenschutz. Und was nicht vorgesehen ist, dass man diese Meldung in Zukunft, also diese Werbung melden kann und dass die Plattformen solche Meldungen entgegennehmen müssen, wenn es Betrug angeht, also den Straftatbestand des Betrugs. Und das finden wir ist an der Realität vorbei. Und wir plädieren hier dafür, dass eigentlich alles, was offline illegal ist, auch eben online ein gemeldet werden muss und dass sich die Plattformen dem annehmen muss, dass hier der Katalog ausgeweitet wird. Ja, das zwei Punkte aus der individuellen Ebene, die Nutzerinnen und Nutzer betreffen. Was denkt ihr über diese Stärkung der Rechte der Nutzerinnen, die gut ist, aber noch nicht so weit geht, wie wir es gern hätten?
Also du sagst es richtig, es ist ein wichtiger Schritt, es geht in die richtige Richtung. Vor allem auch eben die Mechanismen, wie man sich melden, wehren kann, da die ganzen Verfahren sind mal sinnvoll und gut beschrieben und gibt den Leuten auch vor allem Ansprechpartner hier in der Schweiz. Es ist klassische Schweizer Vorgehensweise, eher etwas tief dosieren und dann sagen, ja, wenn es erst zu wenig ist, machen wir später mal mehr, als ich mir so, jetzt gehen wir mit vollem Mut und riskieren auch, dass wir überschießen. Das ist so klassische Schweizer Tradition.
Also schon ein bisschen der Kompromiss schon in die Vorlage verpackt. Also natürlich ist es wie klar, dass ein Bundesrat, der ja so breit zusammengesetzt ist, wie das in der Schweiz der Fall ist, nicht in deine Extremmeinung reingeht. Aber ich glaube, es wird natürlich Angriffe geben, diese Pflichten für Plattformen und Suchmaschinen anzugreifen. Und da scheint es uns wichtig auch eben, dass man sagt, es könnte noch viel, viel weiter gehen. Was man auch aus unserer Sicht noch klären muss, das ist ein bisschen auch der Herkunft geschuldet. Man hat, glaube ich, Social-Media-Plattformen regulieren wollen und hat dann wie es der DSA macht, auch Suchmaschinen reingenommen. Und das erscheint uns sinnvoll, dass es auch eine Suchmaschinenregulierung gibt. Es gibt dort auch einen Bedarf an Transparenz und an Stärkung der Nutzerinnenrechte. Aber man merkt dann auch, dass es an gewissen Orten nicht mehr so ganz passt, dass die Regeln nicht mehr so ganz auf die Suchmaschinen passen. Und da finden wir, muss man schon nochmal gut überlegen, wie man das macht. Und wir haben auch teilweise differenziert an die Anforderungen von Plattformen und Suchmaschinen.
Also da gibt es so die Formulierung, Paragraph 54 soll auf diese und diese Arten sinngemäß angewandt werden. Oder wo zutreffend?
Ja, es wird eben in der Vorlage wird immer von den Plattformen und Versuchmaschinen in einem Wort praktisch gesprochen. Da wird eigentlich nie differenziert, obwohl die Anforderungen und Problematiken ja zum Teil schon sehr unterschiedlich sind. Und da fällt mir auch gerade auf, und die Forderung ist natürlich komplett richtig und wichtig, dass sie drin ist, bezüglich dem Tracking und dem Profiling, also dass da die personalisierte Werbung und die Beeinflussung, dass das adressiert wird, aber die geht natürlich auch über die Plattformen und die Suchmaschinen hinaus. Das sind natürlich auch die Werbenetzwerke, die sind natürlich auf ganz vielen anderen Seiten, insbesondere Medienseiten, aber nicht nur vertreten, und da stellt sich dieselbe Problematik natürlich auch. Also auch da müsste man dann eigentlich den Hebel nochmal etwas breiter oder tiefer ansetzen, um dem Problem wirklich Abhilfe zu verschaffen. Aber dennoch ist es natürlich richtig und wichtig, jetzt einmal bei der Plattformregulierung da einen ersten Schuh in die Tür zu kriegen und mindestens die Debatte mal wieder zu öffnen, um diese doch große Problematik zu diskutieren.
Ja, und noch etwas, was da auch die individuelle Ebene betrifft und was zentral ist für die Informationsfreiheit. Ich meine, wir sind heute insbesondere auf Plattformen, diesen Algorithmen, die uns quasi das Menü, wie wir informiert sind, zusammenstellen. Und diese Algorithmen sind sehr intransparent heute und natürlich vor allem darauf ausgerichtet, dass wir möglichst viel Zeit dort verbringen, damit möglichst viel Geld mit uns verdient werden kann. Wir haben jetzt auch ganz konkrete Forderungen dabei, dass man diese Empfehlungssysteme, heißen die dann im Gesetz, dass man diese Empfehlungssysteme selber steuern können muss, wenn man das will, dass man diese Parameter beeinflussen kann und dass man auch so besser kontrollieren kann, welche Informationen man zugespielt erhält, dass man quasi seinen Feed besser selbst kuratieren kann mithilfe dieser Parametereinstellung. Wenn man auf die gesamtgesellschaftliche Ebene wechselt, und ich finde es wichtig zu sehen, dass auch diese Ebene drin ist, dann haben diese Plattformen und Suchmaschinen einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung, auf wie wir uns bewegen, wie wir kommunizieren und so weiter. Und das Gesetz adressiert das auch. Es bleibt allerdings auf halbem Weg stehen. Also man sieht das besonders gut darin, dass man eine Risikoevaluation der Plattformen und Suchmaschinen fordert. Also diese Firmen müssen evaluieren, was ihre Ökosysteme da für Einfluss haben auf eben beispielsweise die öffentliche Meinungsbildung. Gleichzeitig sind sie dann nicht verpflichtet, Risikominderungsmaßnahmen zu ergreifen, falls das Risiko eben sich als gross erweist. Und der Staat kann sie nicht dazu verpflichten. Und das scheint uns wirklich etwas nutzlos, wenn man Risiken evaluiert, aber dann Plattformen nicht verpflichten kann, etwas dagegen zu tun. Das ist eine wichtige Forderung, die wir haben und die uns auch wichtig scheint, wenn man den internationalen Kontext anschaut, wo wir eben in diesen Plattformen rund um die Meinungshoheit gekämpft wird. Und was auch zentral ist, einfach, dass dieses Gesetz die Verantwortung an die Plattformen mal klar festschreibt, dass man sagt, die Plattformen haben eine Verantwortung, unsere Grundrechte zu gewährleisten. Sie haben eine Verantwortung, auch diese Risiken zu minimieren. Und wenn man sich nicht daran hält, das ist auch ganz zentral für die Durchsetzung, dann gibt es Strafen, und zwar Strafen, die wehtun. Und wir haben auch gesehen, in der Zwischenzeit, gerade an Weihnachten, wurde ja Elon Musk gebüßt oder beziehungsweise X wurde gebüßt, weil sie sich an gewisse Regeln in der EU nicht gehalten haben. Und wir haben gesehen, das hat ihm wehgetan. Das hat vor allem eine geopolitische Mini-Krise ausgelöst zwischen den USA und den EU, die natürlich gesagt haben, wir wollen hier unsere Regeln durchsetzen, dann haben gleichzeitig die USA Sanktionen gegen gewisse NGO, die sich eben für diese Regeln auf den Plattformen einsetzen, haben hier verhängt, und das ist natürlich eine große Eskalation, die auf bestimmte Akteure zielt, die sich eigentlich für diese Regeln auf Plattformen einsetzen.
Das Spezielle ist hier ja, dass ja Elon Musk durchaus auch in anderen Ländern und Kulturen unterwegs ist und sich dort relativ problemlos an die Regeln hält. Aber mit den europäischen Nationen, da ist er eher bereit, den Streit zu suchen. Ich vermute, weil es ihm dort einfach ein bisschen hilft, wieder im eigenen Land Stimmen als Kämpfer dazustehen. Also sehr viel Politik dabei.
Auf jeden Fall, man sieht hier auch diese, also ist natürlich eine geopolitische Auseinandersetzung. Man sieht aber auch diese Bewegung, die hier das Gefühl hat, es handelt sich um Zensur, wenn man Regeln aufstellt, dass diese Ansicht oder diese einseitige Ansicht von Free Speech. Ich persönlich halte sie für sehr verkehrt, weil erst wenn wir diese Regeln haben, können wir uns beispielsweise wehren, wenn wir geblockt werden, wenn wir zensiert werden. Also ich glaube, es ist eher ein Instrument, um die Meinungsfreiheit zu stärken, statt dass ich der Behauptung zustimmen würde, dass es die Meinungsfreiheit einschränkt.
Also da bin ich der einen Meinung, also die Free-Speech-Kultur in den USA ist sehr stark ausgeprägt, sie sind auch sehr stolz, und wenn man sie fragt, was sind so die wichtigsten Werte, so neben Waffenbesitz kommt das meistens in den Top 3 vor. Aber irgendwie, wenn ich verfolge die Szene ein bisschen, und irgendwie sind sie darüber so gegangen, dass jeder stolz darauf sein kann, dass er jederzeit alles sagen darf, dass ihm niemand mehr zuhört, das realisieren die Amerikaner nicht mehr. Und ich glaube, in Europa ist mehr so die Meinungsfreiheit, also der Diskurs mehr gefragt. Und die Regeln dienen dazu, dass der Diskurs noch so gehalten wird, dass auch die Leute noch zuhören wollen und nicht einfach nach Hause gehen und irgendwo den Pamir, den Ohrschutzstropfen nehmen und sich einfach ausschalten, oder? Das ist so ein für mich ein bisschen ein Dilemma aus den USA. Sie wollen alles sagen, ob ihnen jemand zuhört, das interessiert sie nicht.
Gut, es gäbe noch viel zu erzählen rund um diese Vernehmlassung. Sie ist sehr vielschichtig, spricht viele technische und gesellschaftliche Felder an. Wir arbeiten auch an anderen Aspekten rund um Plattformen, aber für heute würden wir hier mal den Punkt machen bei der Plattformregulierung und bleiben aber eigentlich im selben Themenfeld, Jörg.
Genau, was kann man noch sagen? Darf man das noch sagen? Wollte ich schon immer mal sagen. Und der Ständerat will jetzt ein Verbot für anonyme Kommentare. Es geht um einen Vorstoß, eine Motion vom Ständerat Mauro Boccia aus Genf vom MCG. Er ist Mitglied der Fraktion der SVP und er möchte eben, dass es keine anonymen Kommentare mehr gibt bei Sendern und Verlagen, die direkt oder indirekt Subventionen von öffentlichen Gemeinwesen des Bundes, Kantons und Gemeinde erhalten. Es ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber er möchte einfach sagen, dort, wo öffentliches Geld drin ist, dort sollen die Leute unter ihrem eigenen Klarnamen erscheinen in Diskussionsforen. Die Idee dahinter ist natürlich, er möchte die Diskussion wieder besser machen, inhaltsreicher, nicht mehr einfach so billige, ja, ich kann ja mal jemanden beleidigen, er weiß eh nicht, wer ich bin, er findet eh nie heraus. Und auf gewissen Portalen ist es auch relativ einfach, einen Account zu erstellen, 5 Leute zu beleidigen und den Account wieder zu löschen. Also da gibt es gewisse Plattformen, die sind bekannt dafür. Teilweise machen sie dann schon fast ein durchaus witziges Spiel daraus, wer hat die besten Kommentare von einem pseudonymen Nutzer. Aber ja, häufig ist es natürlich schon so, dass die Ladehemmung sehr gering ist, dass man so ziemlich jeden Kommentar rauslässt, weil man ja anonym geschützt, von der Anonymität geschützt ist. Jetzt, der Bundesrat hat natürlich, wie es sich gehört, eine Stellungnahme gemacht. Er findet sie unverhältnismäßig, die Motion, die vorgeschlagen ist, und lehnt sie ab. Insbesondere ist ihm nicht klar, welche Medien wirklich erfasst sind. Also er spricht von Sender und Verlagen. Also es geht durchaus auch um Printpress und Online-Foren, Kommentarspalten bei Medien. Also jetzt nicht nur die Social-Media-Plattformen, die du vorher angesprochen hast, sondern keine Ahnung, auch ich sage jetzt mal ein Lokalblatt, das irgendwie finanziell unterstützt wird von der Gemeinde, weil sie vielleicht einen Kulturauftrag hat, noch über das Vereinswesen im Dorf zu schreiben. Dort müsste das dann auch greifen. Dann ist natürlich auch die Frage, ja, wir haben sehr starke Trennung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden. Also es braucht schon relativ viel, dass der Bund den Gemeinden so ins Detail hineinredet. Also auch da wird es eine gewisse Kompetenzabgrenzung wird schwierig sein. Und natürlich sagt der Bundesrat auch, hey, die Medienbranche hat eine Selbstregulierung. Sie machen sehr viel über Moderation und redaktionelle Betreuung. Und das sei doch besser über diesen Bereich gemacht, das sei sachgerecht. Die Kommission, das ist die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, zwei spannende Themen zusammengemixt, die haben die Motion auch angeschaut, haben mit 8-4 bei einer Enthaltung die Ablehnung empfohlen. Der Bericht dazu ist aber nicht allzu ausführlich. Sie beziehen sich oder wiederholen primär Argumente des Bundesrates. Dann kam es zur Debatte im Ständerat. Es war eine kurze Debatte. Also die Kommission hat der Mehrheitssprecher etwas zugesagt, also für die Ablehnung. Dann gab es, aus der Kommission ein Kontravotum. Dann kommt der Motionär und dann kam schon der Bundesrat und dann war schon die Abstimmung verlassen. Also ich sage jetzt mal, das klassische Pflichtprogramm der Redner. Und das war schon die ganze Debatte und sie wurde dann mit 26-15 bei 2 Enthaltungen angenommen. Also wenn ihr das Abstimmungsprotokoll anschaut, bitte beachtet, ein Nein bezieht sich da auf den Antrag der Kommission, die ja eine Ablehnung wünscht. Also man muss hineinstimmen, um das Anliegen des Motionärs zu unterstützen. Das heisst, dieser Schritt, Ständerat hat die Motion genommen, diese Hürde. Als nächstes ist der Nationalrat dran, der das an einer kommenden Session besprechen wird. Wenn der auch zustimmt, geht es Richtung Bundesrat. Wenn nicht, geht es zurück an den Ständerat und der müsste sich dann überlegen, ob er an der ganzen Sache festhalten will. Das Ganze hat durchaus auch ein bisschen in den Medien für Echo gesorgt, auch im Ausland, in den deutschen Medien etc. Wir haben euch zwei Links in den Shownotes drin. Spannend ist auch die Reaktion von Organisationen. Hier als Beispiel von der Geschäftsführung der Public Discourse Foundation, das ist Sophie Achermann, eine altbekannte Spezialistin zum Thema Hate Speech, auch bei uns gut bekannt. Und ihre Organisation, die scannt eigentlich die Schweizer Online-Medien systematisch. Also wöchentlich 80 bis 130.000 Kommentare. Und das sind wirklich die Schweizer Medien, also es ist nicht X etc. Und sie sind ganz klar, die Schweizer Kommentarspalten werden wesentlich strenger moderiert als auf den typischen Social Media, von denen wir vorher gesprochen haben. Je nach Newslage, Thema, Weltpolitik sind bis zu 30% der User-Kommentare toxisch. Also nicht irgendwie kritisch oder so, ich sage jetzt mal leicht beleidigend oder ich sage jetzt mal ein bisschen mit Pfeffer formuliert, sondern sie spricht von toxisch. Sie haben aber untersucht, die Plattform mit oder ohne Klarnamen, und sie sehen jetzt nicht wirklich den großen Unterschied. Sie ist der Meinung, dass wirklich die Moderation der Kommentarspalten der effektivste Weg ist, um Raum für Diskussionen ohne Anfeindungen zu gewährleisten, wie sie sagt.
Ganz wichtig noch zu sagen, glaube ich, um zu verstehen, wie sie zu ihren Resultaten kommen, ist, sie erhalten diese Kommentare auch, also auch diejenigen, die nie veröffentlicht werden, weil sie Partnerschaften haben mit diesen Medien und daher sehen sie auch, was eigentlich schon vor der Veröffentlichung wegmoderiert wird. Und das sind eben ganz, ganz viele. Also die erblicken nie das Licht der Online-Debatte.
Ja, und also wenn ihr so verschiedene, mal sagen wir 20 Minuten, Blick, Now, Tageszeichen, NZZ und alles mal quer vergleicht, das, was ihr seht, ist das, was diesen Filter überlebt hat.
Und dann auch noch eine Information. Sophie Achermann wird die Keynote am Winterkongress halten, und zwar am Samstag, am 21. Februar.
Ja, danke noch für den Hinweis. Also von dem her, also die Experten sind sich auch nicht wirklich einig, ob da der Weg, den vom Genfer Ständerat vorgeschlagen ist, auch wirklich der rechte ist. Hier noch ein paar Überlegungen von meiner Seite. Ich meine, Klarname, das ist unfair. Ich habe heute nachher mal die KI gefragt und ich wollte zwei Vor- und Nachnamenpaare haben. Ich würde mal sagen, wenn jetzt ein Daniel Müller, das ist der Vorschlag der KI und ich kenne einen Daniel Müller, sali Daniel, ein Daniel Müller kann jetzt auf diversen Plattformen, könnte relativ aggressiv vorgehen. Die Chancen, dass er es er irgendwie dann irgendwie herausgefunden wird oder irgendwie ein Feedback bekommt oder dass er ja gejagt wird oder ja, gegen ihn vorgegangen ist, relativ klein. Wenn er hingegen Urban Schelbert heißt, ein absolut nicht unbedingt häufiger Schweizer Name, aber klar typisch Schweizer Name, da ist die Chance groß, dass die Kombination in der Schweiz einmal gibt und er wäre sofort identifiziert, er müsste sofort mit Gegenreaktionen rechnen, wenn er jetzt wirklich in den schwer toxisch beleidigenden Bereich geraten. Also Klarname allein würde da eine ziemliche Asymmetrie verursachen und müssten alle künftigen Eltern ihren Kindern möglichst belanglose, häufige Vornamen geben, damit ihre Anonymität noch ein bisschen länger gewährleistet ist.
Alle mit demselben Namen.
Dann sind wir beim Durchnummerieren. Daniel 33 Müller 45 gmail.com, oder? Für mich ist auch klar, es gibt Orte, da will ich klare Identifikation, Urheberschaft. Also es geht darum, natürlich eben, wir haben vorher gehört, bezahlte Werbung, auch, ich sage jetzt mal, politische Diskussionen, platzierte Formate, wo es eigentlich über den normalen, hey, das ist jetzt eine persönliche Äußerung, hinausgeht, wo man wirklich aktiv eine möglichst größere Öffentlichkeit will, kommerzielle Hintergedanken etc. Ich finde, dort sollte es hinterlegt sein, das sollte, wenn nicht gerade immer sofort öffentlich, doch mindestens für Strafverfahren nachvollziehbar sein, wer das gewesen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es spezialisierte Plattformen geben soll, die das als Merkmal nehmen, sagen, hey, bei uns ist das Standard, das ist der Klarname, das ist unser Marketing, unser Unique Selling Point, dazu stehen wir. Ich persönlich fände es aber schlecht, wenn Klarnamen der Standard ist. Und die Verknüpfung noch, hey, das muss der Standard sein, wenn du irgendwie Geld von Gemeinde, Kanton oder Bund bekommst, das finde ich dann auch noch eine sehr seltsame Verknüpfung. Weil es braucht Anonymität. In der Schweiz zum Glück ein bisschen weniger als in anderen Ländern. In anderen Ländern ist die staatliche Unterdrückung sehr hoch. Also Iran als Beispiel jetzt, die gerade hochaktuell sind. Aber auch sonst kann mal eine Anonymität, ich sage jetzt mal gegenüber dem Arbeitgeber oder als Whistleblower oder auch wenn man mal ein Thema anreißen will, kann es sehr, sehr sinnvoll sein, wenn man Anonymität hat. Es ist für Recherchezwecken kann es sehr sinnvoll sein, wenn man mal ein Fake-Profil aufbauen kann, um in eine Szene hineinzukommen. Es kann auch mal, ich sage jetzt mal, für einen Jugendlichen sinnvoll sein, seine Unsicherheit mit einem anonymen Account ein bisschen kaschieren zu können, auszuprobieren und nicht gerade den Fehler seines Lebens zu machen, den er nachher... Also es ist wie viele Dinge, es ist ein Werkzeug, das man zum Guten und zum Bösen einsetzen kann. Und darum sollte es in einem gewissen Maße auch verfügbar sein. Das jetzt mal meine Inputs.
Ja, ich finde auch, es ist ein auf zwei Ebenen ein wichtiges Instrument, dass ich nicht verpflichtet bin, immer mit meinem Klarnamen aufzutreten. Einerseits, glaube ich, ist es eine persönliche Freiheit auch, nicht immer unter seinem Namen auftreten zu müssen mit gewissen Meinungen oder Situationen, und es ist klar, dass manche das ausnutzen auf ungute Weise, aber ich finde, dann ist es der erste Schritt ist dann, dass man diese Moderation stärken muss und nicht, dass man allen dieses Freiheitsrecht wegnimmt. Und das Zweite finde ich schon auch, das hast du jetzt auch angetönt, Jörg, ist diese demokratische Funktion, und ich habe ein sehr spannendes Zitat gefunden. Es gibt auch, die Schweiz ist nicht der einzige Ort mit solchen Debatten, es gibt auch eine lebendige Debatte in Deutschland rund um dieses Thema, und da hat ein Politiker sehr schön gesagt, auf Ex übrigens, aber das wäre das vorherige Thema. Aber das Zitat finde ich super, und er hat gesagt, die anonyme Stimme ist kein Makel der Demokratie, sie ist oft ihre letzte Schutzfunktion. Und genau deshalb steht mit der Klarnamenpflicht nicht weniger als unsere Meinungsfreiheit auf dem Spiel. Also ich finde es stark, dass man sagt, das ist kein Makel, sondern es ist wichtig, dass Leute in kritischen Situationen, sei es persönliche Vulnerabilität oder seien sie, dass sie bestimmte Berufe, Stellungen in der Gesellschaft haben, aber trotzdem etwas sagen wollen, das vielleicht nicht darauf zurückgeführt werden soll, dass sie das sagen können. Das kann auch eine wichtige demokratische Funktion sein.
Ja, ich habe dem eigentlich nicht hinzuzufügen, einfach vielleicht nochmals zu vergegenwärtigen, was Sophie Achermann eben auch gesagt hat. Also wenn sie da ins Feld führt oder das, was eben auch die Studien zeigen, dass es kaum Unterschiede gibt zwischen den Kommentaren, die eben mit Klarnamen und nicht mit Klarnamen gemacht werden, auf die Toxizität jetzt bezogen, und dann ist die ganze Maßnahme auch unverhältnismäßig und entsprechend gehört sie abgelehnt.
Was ich noch spannend finde, also der Absender ist hier jetzt von der SVP, also der bürgerlich-konservativen Seite, die ja noch oft sagt, ja, das wird man auch sagen dürfen. Also auf der einen Seite wollen diesen Kreise möglichst überall alles sagen können, dann aber doch wieder mit Klarnamen. Wenn man dann die Kommentarspalte liest, sagen, ja, das ist sicher wieder so eine linke Idee, um uns alle die Meinungsfreiheit zu nehmen, weil man darf ja wohl nicht mehr sagen, wie Frauen wirklich sind und ich weiß nicht gerade was etc. Also es ist hier, also das ist etwas, was ich eigentlich gut finde. Beide Seiten merken, eine Generallösung für alles, so einfach ist das Thema nicht, das gibt es nicht. Die Diskussion ist eröffnet, es geht auch in diese Plattformregulierung hinein. Plattformen sind gut, sinnvoll, sie erfüllen ihren Zweck, aber einfach alles erlaubt ist auch keine Lösung. Es braucht eine offene, aktive politische Diskussion. Es braucht Grenzen, man darf es aber nicht übertreiben bei den Regeln etc. Aber für das ist ja gerade die öffentliche Diskussion da, um die Dosis dieser Grenzen gemeinsam auszuhandeln.
Ja, ich glaube auch, dass man diesen Entscheid des Ständerates noch korrigieren kann. Ich war jetzt da nicht näher involviert, aber von außen, wenn man es betrachtet, die vorberatende Kommission hat einen klaren Ablehnungsentscheid, gefällt relativ klar, 8-4. Und dann kommt es quasi das Verhältnis geht sich um im Rat. Und ich glaube, es hat stark damit zu tun, dass dort vielleicht auch bei gewissen Mitglieder des Ständerats ein bisschen das Bauchgefühl mitgemacht hat, weil man muss schon sehen, das sind Leute, die sind Politikerinnen oder Politiker, die sind oft und überdurchschnittlich von Hasskommentaren betroffen, und natürlich ist es nicht cool, wenn man, wo auch immer, auf welchem Medium, einen Artikel über sich liest und dann 500 Kommentare liest, wovon nur schon von den Veröffentlichten 2/3 auch grenzwertig sind. Wenn man das etwas nüchterner in der Konsequenz anschaut, dann wird man hoffentlich auch merken, dass das trotz diesem unschönen Phänomen keine gute Lösung ist, wenn man diese Klarnamenpflicht einführt.
Danke, ich glaube, das ist ein guter Abschluss, und wir gehen, Reuel, du bist schon wieder dran.
Wir gehen zu Kurznachrichten und Fundstücken. Wir haben euch als erstes eines aus der NZZ, und zwar über das Universitätsspital Zürich, das Kranke mit KI überwacht. Also es geht um Leute, die überwacht werden müssen, dauerüberwacht, weil sie eben beispielsweise aus dem Bett fallen könnten. Und die Politik hat aber jetzt interveniert. Die Datenschützerin ist besorgt. Für mehr schaut ihr euch in der NZZ um.
Das zweite Fundstück ist ein Bericht der Finanzkontrolle. Und zwar sieht sie Hürden bei der Digitalisierung der AHV. Im Bericht ist die Rede von einem tiefgreifenden Zerwürfnis zwischen dem Bundesamt und den Durchführungsstellen. Statt einer kooperativen Herangehensweise dominierten institutionelle Abgrenzungen und Einzelinteressen.
Und für alle Nicht-Freunde von WhatsApp, ihr kennt wahrscheinlich Threema, ein für seine Privatsphäre bekannter Messenger aus der Schweiz. Der erhält einen neuen Besitzer, und zwar ist das Neukomitees Capital aus Deutschland. Wie immer bei den meisten Übernahmen soll sich für die Kunden und an den Produkten nichts ändern. Wir kommen noch zu den Veranstaltungen, oder besser gesagt zum ersten Hinweis: Werdet doch bitte neu Mitglied bei der digitalen Gesellschaft. Und ich das gleich jetzt sage, wenn ihr das nämlich noch vor dem Winterkongress macht, bekommt ihr den Eintritt dieses Mal geschenkt. Also 75 Franken und 40 Franken für den Eintritt bekommt ihr in dem Sinn schon fast wieder zurück. Der Winterkongress findet Freitag, Samstag, 21. Februar in der Roten Fabrik in Zürich statt. Es ist das jährliche Treffen der Szene, der digitalen Gesellschaft, aller Vereine und Organisationen Thema Freiheitsrechte. Es wird also sehr, sehr, sehr viel Informationen geben, aber auch durchaus auf die lockere Art. Wir vier, also drei habt ihr heute gehört, wir vier vom Netzpodcast machen wieder das, Quiz für Nerds 42 und das mal in der Jubiläumsausgabe, da hat der Digitale Gesellschaft ein kleines Jubiläum gehabt. Mehr dazu auf winterkongress.ch. Damit sind wir Ende dieser Folge. Wir freuen uns auch über eure Rückmeldungen. Danke fürs Zuhören und danke, dass ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.